Windkraft kann für Menschen direkt vor Ort zu einem echten Problem werden. Das habe ich in den letzten Wochen gelernt bei meiner Arbeit zum Windpark Welschelied bei Korbach. Und ich habe noch was gelernt. Die Behörden, die darüber entscheiden, berufen sich auf Gesetze, auf Zuständigkeiten, auf Verfahren. Alles formal richtig. Und am Ende steht doch niemand bereit, der dann mal zuhört. Die Recherche zu dieser Folge hat das leider an zwei Punkten bestätigt. Gleichzeitig ist dieses ganze Feld Windkraft, Gutachten, Studien, Gegenstudien, ein echter Dschungel. Selbst wenn man es ernst meint und genau hinschauen will, ist es extrem schwer, den Überblick zu behalten. Dieses Thema ist so unübersichtlich, dass man ständig gegenprüfen muss. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 56 vom 23. Juni 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. In Folge 55 ging es um den Windpark Welschelied bei Korbach. 11 Windräder, 250 Meter hoch, genehmigt vom Regierungspräsidium Kassel direkt gegenüber von Goldhausen. Ich hatte am Ende ein paar offene Fragen und sie an die Beteiligten geschickt. An die Genehmigungsbehörde, an den Investor, an den Landkreis. Heute geht es um die Antworten, die ich bekommen habe und um die, die ich nicht bekommen habe. Und außerdem gibt es in dieser Folge trotzdem auch eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Bad Wildungen. Und, kleiner Spezialhinweis, das Altstadtkulturfest startet kommende Woche, also Anfang Juli 2026 in Korbach. Dafür haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Mehr dazu gleich, nur so viel. Du kannst was gewinnen. Los geht's. Okay, wir begeben uns also weiter ins Thema Windkraft. Ich habe, wie gesagt, drei Anfragen verschickt. An das Regierungspräsidium Kassel, an Alterik und an den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und eine davon hat ausführlich und schnell geantwortet, das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 33.1, mit Pressesprecher Hendrik Kavelage. Der hat mir 5 Fragen beantwortet. Außerdem konnte ich inzwischen den vollständigen Genehmigungsbescheid einsehen, fast 90 Seiten. Jetzt gehen wir mal zu den Antworten des Regierungspräsidiums. Erste Frage, die ich gestellt habe, wie viel Hektar Wald werden für den Windpark eigentlich gerodet? Dauerhaft beansprucht werden 7 Hektar. Das sind die Flächen für Fundamente und Zuwegungen, die für immer weg sind. Zusätzlich werden 3,1 Hektar temporär beansprucht, also für die Bauzeit gerodet und danach am selben Standort wieder aufgeforstet. 7 Hektar dauerhaft, das entspricht etwa zu 10 Fußballfeldern. Wald, der nicht zurückkommt, jedenfalls nicht in den nächsten Jahrzehnten. Zweite Frage, welche Ausgleichsmaßnahmen sind festgelegt? 8 Flächen sollen aufgeforstet werden, südöstlich des Windparks, zwischen Goldhausen und dem Edersee, so das RP, das Regierungspräsidium. Zusammen 6,9 Hektar. Das deckt fast den gesamten Ersatzaufforstungsbedarf. Für den Rest, das sind dann 857 Quadratmeter, wird stattdessen eine Walderhaltungsabgabe fällig, statt echter Aufforstung. Die Ausgleichsfläche liegt sozusagen hinter Goldhausen. Ob das für die Goldhauser ein Trost ist oder eher nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist immerhin eine konkrete Antwort und kein Versprechen ohne Substanz. Das kann man ja überprüfen. Dritte Frage. Und da habe ich eine unbequeme Antwort. Werden bei Schall- und Schattenwurfgutachten auch Gemeinschaftsflächen in Goldhausen berücksichtigt? Oder nur einzelne Wohnhäuser? Die Antwort des RP ist ehrlich und sie ist für Goldhausen nicht schön. Nach der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm werden nur schutzwürdige Räume berücksichtigt, also Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer. Keine Flure, keine Toiletten, keine Freiflächen. Nur wenn nach Bau- und Planungsrecht dort überhaupt Wohngebäude entstehen dürften, würde eine Freifläche mitgerechnet. Freiwillig bezieht man manchmal auch Friedhöfe oder Kleingärten mit ein, aber eine Pflicht dazu gibt's nicht. Beim Schattenwurf ist der Rahmen etwas weiter. Terrassen und Balkone direkt am Haus zählen tagsüber zwischen 6 und 22 Uhr genauso wie Wohnräume. Das hilft Goldhausen ein Stück, aber die Grillhütte, die ich angesprochen hatte, die fällt da nicht automatisch drunter. Sie ist keine private Terrasse, sie ist eine Gemeinschaftsfläche im öffentlichen Raum. Das heißt, die rechtlichen Regelungen schützen das, was man Wohnen nennt. Sie schützen nicht automatisch das, was man Dorfleben nennt. Und noch etwas habe ich im Bescheid gefunden. Es gibt eine Adresse, die schon jetzt an der Grenze liegt. Winterberger Straße zwischen Lengefeld und Goldhausen. Dort wird der nächtliche Lärmgrenzwert von 45 Dezibel durch die Gesamtbelastung um 1 Dezibel überschritten. Das steht da so drin. Das Regierungspräsidium hat die Genehmigung trotzdem nicht versagt, weil der Windpark allein, ohne die bereits bestehende Vorbelastung durch andere Anlagen, die da stehen, den Grenzwert einhält. Das ist rechtlich zulässig, aber für die Menschen, die dort wohnen, bedeutet es, sie leben schon heute am oberen Rand des Zumutbaren und der neue Windpark trägt noch dazu bei, auch wenn er allein die Grenze nicht überschreitet. Vierte Frage, liegt das Vorranggebiet KB 38 in einem Trinkwasserschutzgebiet? Und die Antwort ist ja. Teilweise liegt das Gebiet innerhalb der Zone 3b des Wasserschutzgebietes Korbach und Umgebung. Festgesetzt übrigens 1981. Zone 3b ist die äußere Schutzzone eines Wasserschutzgebiets. Sie betrifft die weitere Umgebung der Trinkwassergewinnung. Das war ja auch schon mal Thema. Der Bescheid enthält deshalb Nebenbestimmungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, also Prüf- und Überwachungspflichten, Anforderungen an die Flächen, auf denen mit solchen Stoffen umgegangen wird und auch Betriebsanweisungen. Das Risiko ist also erkannt und reguliert. Ob die Auflagen ausreichen, das kann ich nicht beurteilen, aber die Sorge der Goldhausener zum Grundwasser war kein Hirngespinst, sie hat eine reale Grundlage. Und die fünfte Frage, wurden die Amphibienpopulationen am Goldhäuser Teich und die neuen Krötentunnel an der Landesstraße im Genehmigungsverfahren irgendwie berücksichtigt? Die Antwort ist da ein bisschen komplizierter. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung war tatsächlich zu prüfen, weil der Windpark zusammen mit 4 bestehenden Anlagen im selben Gebiet die Schwelle von 15 Anlagen erreicht. Ab da ist das dann grundsätzlich Pflicht. Es gab also eine sogenannte Vorprüfung des Einzelfalls. Das Ergebnis dieser Vorprüfung, weil das Windvorranggebiet nicht in einem Natura 2000 Gebiet liegt und der Antrag rechtzeitig vor der bestimmten Frist eingereicht wurde, musste am Ende doch keine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Der Investor hat auch keine freiwillige UVP angestoßen. Und überdies, sagt das RP, liegen die Amphibienpopulation und die Schutzbauwerke außerhalb des Wirkbereichs des Windparks. Also, das Land Hessen hat 400.000 Euro investiert, damit Kröten sicher über eine Straße kommen. Und für den Windpark direkt daneben gab es keine Pflicht, überhaupt zu prüfen, ob er etwas mit diesen Kröten zu tun hat. Die Aussage, sie liegen außerhalb des Wirkbereichs, mag stimmen, aber sie steht dann ohne Prüfung im Raum, die genau das hätte belegen können. Das Gesetz erlaubt diesen Verzicht, aber es zeigt auch, wie wenig die einzelnen Bauprojekte manchmal zusammengedacht werden. Im Genehmigungsbescheid stehen noch 3 weitere Zahlen, die ich dir nicht vorenthalten will, weil sie zeigen, wie umfassend so ein Verfahren tatsächlich ist. Erstens, die Genehmigung ist befristet auf 35 Jahre. Nach Ablauf muss zurückgebaut werden oder Arteric muss eine Verlängerung beantragen. Zweitens, für das, was man im Amtsdeutsch die nicht vermeidbare und kompensierbare erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nennt, also schlicht, weil man die Windräder von Weitem sieht und das nicht auszugleichen ist, muss Arteric eine Ersatzzahlung leisten. Die Höhe 472.561,57 €. Einmalig für die gesamte Laufzeit. Und drittens, 2 der 11 Anlagen, das ist übrigens WEA 7 und WEA 8, stehen in der Nähe eines Rotmilanhorstes. Weil sich das Risiko für die Vögel nicht vollständig durch technische Maßnahmen ausschließen lässt, muss Arteric dafür eine jährliche Zahlung leisten. 5.580 pro Jahr für die gesamte Betriebsdauer. Macht über die gesamte Laufzeit vielleicht 150.000 Euro für diese 2 Anlagen. Das heißt also auch, ein Windpark dieser Größe ist kein Selbstläufer. Es steckt ein ganzes Geflecht an Auflagen, Fristen und Kompensationszahlungen dahinter, das die wenigsten von uns kennen, wenn sie nur die 11 Türme am Horizont sehen. Okay, zur zweiten Anfrage an Arteric, den Investor. Die Antwort kam etwas später als erwartet. Nach Angaben des Unternehmens habe sich die Beantwortung meiner Mail intern verzögert. Inzwischen habe ich sie, unterschrieben vom Pressesprecher Marco Rostek. Wir gehen sie mal durch. Zur Rückbausicherheit schreibt Arteric, das habe ich angefragt, man hinterlege eine Bürgschaft, die über die hessische Mindestanforderung von 1.000 Euro pro Meter Nahmhöhe hinausgehe. Die Höhe richte sich nach den Angaben des Anlagenherstellers und sei im Genehmigungsbescheid geregelt. Zusätzlich sorge man als, Zitat, verantwortungsvolles Unternehmen durch eigene, solide Rückstellung dafür, dass der Rückbau am Ende vollständig abgesichert sei. Das war ja eine Sorge und Angst der Goldhäuser. Das war also Arterics Antwort. Unbeziffert, ohne konkrete Zahl. Aber ich habe den vollständigen Genehmigungsbescheid gelesen und dort steht die Zahl drin. 270.535 Euro Sicherheitsleistung pro Anlage, insgesamt also roundabout 3 Millionen Euro für alle 11 Windräder zusammen. Das ist tatsächlich deutlich mehr als die hessische Mindestanforderung von 169.000 pro Anlage, die ich in Folge 55 vorgerechnet hatte. Insofern stimmt Alterics Aussage. Was man sich aber trotzdem fragen kann, reicht das? Wir hatten in Folge 55 herausgearbeitet, dass realistische Rückbaukosten für Anlagen dieser Größe nach Experteneinschätzung eher im Bereich 450 bis 500.000 pro Anlage liegen können. Die jetzt hinterlegte Summe liegt näher an dieser Einschätzung als die reine Mindestanforderung. Aber eine letzte Sicherheit, dass sie im Ernstfall ausreicht, die gibt es dadurch nicht. Zur Gemeindebeteiligung, die ich auch angefragt habe, verweist Alteric auf die Informationsveranstaltung im Oktober 25 und schreibt, eine Beteiligungsvereinbarung werde derzeit entworfen, die mindestens das gesetzliche Instrument enthalten werde nach § 6 EEG. Zum Detailstand der laufenden vertraglichen Abstimmung wolle man sich aktuell nicht äußern. Das ist legitim. Und es bedeutet, wir wissen nach dieser Antwort nicht mehr, als wir ohnehin schon aus dem Gesetz selbst wussten. Zur Aufforstung schreibt Alteric, Umfang und Auswahl der Baumarten seien im landschaftspflegerischen Begleitplan und im Genehmigungsbescheid verbindlich geregelt. Das deckt sich übrigens mit der Antwort des Regierungspräsidiums. Und das Konzept sei von Verantwortlichen, Zitat, sehr positiv und wohlwollend aufgenommen worden. Und dann gibt es noch diese dritte Anfrage, die zu einer kleinen Geschichte geworden ist. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ich hatte drei Fragen gestellt. Erstens, wie hoch ist die konkret hinterlegte oder festgesetzte Sicherheitsleistung für die 11 Anlagen am welschen Lied? Zweitens, sieht der Landkreis die hessische Regelung von den 1.000 Euro pro Meter Nabenhöhe für Anlagen dieser Leistungsklasse, das waren 6,2 Megawatt, als ausreichend an? Wir haben gelernt, Alteric zahlt mehr. Aber die Sicht des Landkreises aufs Thema fehlt gerade. Und drittens, gibt es im Landkreis bereits Präzedenzfälle, in denen Rückbaukosten von Windkraftanlagen nicht vollständig durch hinterlegte Sicherheiten gedeckt werden konnten? Meine Anfrage ging am 9. Juni raus. Am 10. Juni kam eine Rückmeldung per E-Mail, man werde sich in der kommenden Woche bei mir melden. Seitdem leider nichts, auch gestern auf Nachfrage hin keine Reaktion. Und jetzt, ich habe einen Fehler gemacht in Folge 55. Ich hatte Dr. Stefan Kauler als Vorstandsmitglied von Vernunftkraft bezeichnet. Kauler nennt das eine Falschbehauptung. Die Quellen, auf die ich mich dabei gestützt hatte, stammen aus dem Jahr 2019. Nach allem, was ich seither herausfinden konnte, ist er das aktuell nicht mehr und er bestreitet das ja auch. Das war also veraltet, das war ein Fehler und das stelle ich hiermit klar. Nach Folge 55 hat sich noch jemand anderes gemeldet aus Goldhausen. Das war mir sehr wichtig. Schön, dass Sie sich gemeldet haben. Eine Mail von Ulrike Wittmer und Kalli Battermann im Namen vieler Goldhäuser Bürgerinnen und Bürger, wie Sie selber sagen. Sie sagen, die eigentliche Sorge gilt nicht dem Immobilienwert, sondern Gesundheit, Natur und den Lebensräumen von Tieren und Bäumen. Ich hatte das etwas anders gewichtet und damit angefangen, das gebe ich aber hiermit gern so weiter. Und dann, wir fühlen uns von Politik und Entscheidungsträgern im Stich gelassen. Sie zitieren dazu das Hessische Waldgesetz, § 12 Absatz 3. Danach besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse am Walderhalt, wenn Naturschutz, Landschaftspflege oder die Erholung der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt werden. Aus Ihrer Sicht ist das hier gegeben. Ob ein Gericht das auch so sehe, weiß ich nicht. Aber das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein, das ist ja real. Und das ist nach allem, was ich in den letzten Wochen gehört und recherchiert habe, der eigentliche Kern dieser Geschichte. Und zu diesem Gefühl, im Stich gelassen zu sein, gehört noch etwas, das ich mir genauer angeschaut habe. Wer ist hier eigentlich zuständig? Und die Antwort ist, viele. Das Regierungspräsidium Kassel als Genehmigungsbehörde, Alteric als Betreiber, die Grundstückseigentümer, auf deren Flächen die Anlagen stehen, die Goldhäuser haben, so sagen sie, über Jahre Kontakt zu mehreren Stellen gesucht. Und eine zufriedenstellende Rückmeldung haben sie nach eigener Ausgabe nirgends bekommen. Da ist ja die Stadt Korbach noch, auf deren Gemeindegebiet der Windpark entsteht. Sie kann politisch Position beziehen, dafür oder dagegen, aber entscheiden kann sie nichts. Genehmigt wird auf Landesebene beim Regierungspräsidium. Und die Goldhäuser stehen mit ihren Fragen zwischen einer Landesbehörde in Kassel, einem Westerhaus Aurich und einer Stadt, die zuständig aussieht, es aber rechtlich gar nicht ist. Kein Wunder, dass man sich da auch verloren vorkommt. Und die Stadt Korbach hat nicht nur keine Entscheidungsgewalt, sie hat dem Vorhaben auch aktiv zugestimmt. Das sogenannte gemeindliche Einvernehmen wurde im April 25 erteilt, mehr als ein Jahr also vor der jetzigen Genehmigung. Und noch ein Punkt aus Goldhausen. Der Spendenaufruf für eine Klage kam nicht zuerst. Erst gab es Briefe an die Gremien, der Versuch, über Dialog etwas zu bewegen. Erst als das nichts gebracht hat und die Genehmigung trotzdem erteilt wurde, kam der Aufruf zu Spenden für die Klage. Und sechstens, zur Infraschallfrage schreiben Sie, es gebe anerkannte Studien dazu, dass Menschen und Tiere krank werden können. Sie verweisen dabei auf ein konkretes Poster, das mir Frau Mittwoch vorbeigebracht hat. Hier muss ich bei meiner Einordnung aus Folge 55 bleiben. Der wissenschaftliche Konsens, Umweltbundesamt, mehrere unabhängige Übersichtsarbeiten, aktuelle Schlafforschung, sieht das anders. Das ändert aber nichts daran, dass die Sorge echt ist. Und eins noch, Sie vermahnen sich gegen meine Einschätzung, Windveto sei ein Ventil für die Goldhäuser. Aus Ihrer Sicht ist das Gegenteil. Windveto unterstützt Sie, Sie sind ihm zu Dank verpflichtet. Und das will ich so stehen lassen. Ich beschreibe es von außen, wie sich eine über Jahre gewachsene Frustration einen Ausdruck sucht. Sie beschreiben von innen, wer Ihnen in dieser Zeit geholfen hat. Und beides kann gleichzeitig wahr sein. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Ein Muster, das in der Windkraftdebatte immer wieder vorkommt. Gehen wir da mal ein bisschen genauer rein. Was unterscheidet eigentlich eine vollständig geprüfte wissenschaftliche Studie von, sagen wir, einem Kongressposter als Beispiel? Der normale Weg sieht so aus. Erst sammelt man Daten und wertet sie aus. Dann schreibt man daraus einen vollständigen wissenschaftlichen Artikel mit genauer Beschreibung der Methode, der Datenquelle, der statistischen Verfahren und mit einer offenen Diskussion möglicher anderer Erklärungen für das Ergebnis. Diesen Artikel schickt man an eine Fachzeitschrift. Dort sichtigen unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet die Arbeit oft mehrere Monate lang. Sie prüfen, ob die Methode sauber ist, ob die Schlüsse aus den Daten wirklich folgen, ob Alternativen ausreichend bedacht wurden. Das nennt man Peer Review. Nur wenn die Arbeit diese Prüfung besteht, wird sie veröffentlicht und gilt erst dann als gesicherter Teil der wissenschaftlichen Literatur. Es gibt auch andere Möglichkeiten zu arbeiten. Ein Kongressposter ist was anderes. Das sind meist erste vorläufige Ergebnisse, die man auf einer Fachtagung präsentiert, um Rückmeldung von Kollegen zu bekommen, bevor man dann daraus überhaupt einen vollständigen Artikel schreibt. Die Kongressorganisation prüft dabei in der Regel nur kurz, ob das Thema ins Programm passt. Eine inhaltliche Prüfung, wie beim Peer Review, findet nicht statt. Ein Poster ist also normalerweise eine Zwischenstation auf dem Weg zu einer Studie, nicht das fertige Endergebnis. Zu vielen Postern, die bei Gegnern von Windkraft aus diesem oder jenem Grunde kursieren, konnte ich dann keine daraus entstandene vollständig veröffentlichte und durch Peer Review geprüfte Fachpublikation finden. Das heißt nicht automatisch, dass die Ergebnisse falsch sind. Es heißt, Sie haben bislang nicht die Prüfung durchlaufen, die in der Wissenschaft normalerweise nötig ist, bevor ein Ergebnis als gesichert gilt. Mit all meinen Recherchen will ich ja nicht sagen, das stimmt nicht. Infraschall macht beispielsweise garantiert nicht krank. Das sage ich nicht. Die Wissenschaft selbst bezeichnet das Thema, wie auch das Umweltbundesamt einräumt, als noch nicht vollständig erforscht. Ich will sagen, ein einzelnes Poster beispielsweise ist kein Beweis, selbst wenn es auf den ersten Blick wie ein fertig geprüftes wissenschaftliches Ergebnis aussieht. Und ein letzter Gedanke dazu, der mich zurück zu meiner eigentlichen These dieser Folge bringt. In der Fachliteratur zu Windkraft und Gesundheit findet sich ein Hinweis, der mir wichtig ist, dass die Belästigung durch Windkraftanlagen geringer ausfällt, wenn Anwohner frühzeitig in den Planungsprozess einbezogen werden. Das ist keine Floskel von mir, das ist eine wissenschaftliche Beobachtung. Okay, das Wichtigste aus dieser Folge zusammengefasst. Das Regierungspräsidium Kassel hat mir ausführlich geantwortet, 7 Hektar Wald werden dauerhaft gerodet, das Vorranggebiet liegt teilweise im Trinkwasserschutzgebiet und für den Windpark war keine Umweltprüfung nötig, auch nicht für die Kröten direkt daneben. Alteric hat sich nach einer Verzögerung gemeldet, bleibt aber an manchen Stellen etwas vage. Der Landkreis hat eine Antwort zugesagt und bisher nicht geliefert. Die Goldhäuser haben mir noch einmal ihre Sicht geschildert und ein Gefühl auf den Punkt gebracht, das für mich der Kern dieser Geschichte ist, im Stich gelassen. Was bleibt, ist ein Themenfeld, in dem es für alle Seiten schwer ist, den Überblick zu behalten und in dem genau das ausgenutzt wird. Und eine Region, in der mehrere Behörden und ein Investor zuständig sind, aber am Ende niemand das Gefühl hinterlässt, wirklich zuzuhören. Wenn ich weitere Rückmeldungen zu meinen Anfragen erhalte, ergänze ich das übrigens in den Shownotes dieser Folge. Also schau da gerne nochmal rein. Und wenn du mir zur Folge was sagen willst, was du vielleicht selbst erlebt hast, was ich vielleicht übersehen habe oder auch wo du anderer Meinung bist, schreib mir. Per WhatsApp Sprachnachricht unter 0170 73 72 170 oder per E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Eine Ankündigung, bevor wir Schluss machen. Ich habe es ja schon erwähnt, vom 2. bis 5. Juli steigt das Altstadtkulturfest, das AKF, in Korbach, das größte Fest der Stadt. Die Lokalrunde ist mit dabei. An jedem Festtag gibt es eine kurze Sonderfolge. Schon morgens ab 3 in eurem Feed oder auf wlz-online.de/podcast. Mit an Bord bei diesen Gesprächen sind unter anderem Dennis Heller, der Koordinator der Stadt Korbach fürs Fest, die Marioretten vom TSV und die Jungs von Streetlife, Korbachs älteste Band. Ihr bekommt Hintergrundinfos und kommt schon in Festlaune, bevor ihr selbst hingeht. Nicht schlecht. Und wir gehen auch live. Du kannst bei der Eröffnung um 18 Uhr am Donnerstag nicht dabei sein, dann schalte ich bei YouTube oder Instagram rein. Wir übertragen alles etwa eine Stunde lang. Und am Freitag, Samstag und Sonntag bummeln wir von 18 bis 19 Uhr übers Fest. Früh genug, dass du noch entscheiden kannst, wenn du nachkommen willst. Und es gibt etwas zu gewinnen. Unter allen, die an den Festtagen, unter einem unserer AKF-Beiträge auf Facebook, Instagram oder TikTok kommentieren, verlost die WLZ 4 E-Paper-Abos für je 3 Monate. Einfach kommentieren, das reicht, ihr seid automatisch dabei. Die Gewinner benachrichtigen wir in der Woche nach dem Fest per Privatnachricht. Und du kannst davon ausgehen, wir sind mit allen Reportern unterwegs, wir berichten in der Zeitung, im E-Paper und mit Galerien, also schau immer mal rein. Nach so viel Aktenlage und Quellenprüfungen jetzt mal was zum Abkühlen, und zwar wortwörtlich. Die gute Nachricht kommt aus Bad Wildung. Am Samstag haben Magistrat und Stadtwortenversammlung die Wildunger Sommeroase eröffnet. Ein Mietfreibad mit 2 Becken auf dem Gelände des früheren Heloponte, bis Ende August geöffnet. Der Hintergrund: Im vorigen Jahr hatte die Stadt einen Pendelbus zum Fritzlarer Freibad eingerichtet, der wurde aber dann kaum angenommen. Familien mit kleinen Kindern nahmen anscheinend lieber das eigene Auto, wenn sie Schwimmsachen und Ausrüstung transportieren müssen. Also hat Bad Wildung ein eigenes Angebot geschaffen. Großes Becken, 10x25 Meter, 1,20 Meter tief, ein kleineres für Nichtschwimmer und zum Planschen. Duschen, WCs, Umkleiden vom Bauhof, Aufenthaltsraum für die Aufsicht, Sanitätsraum, drumherum Sand und Palmen, tatsächlich eine kleine Oase. Mitgewirkt haben dabei Bauhof, Kläranlage, Bauamt, Stadtmarketing, DRK, Feuerwehr, mehrere heimische Firmen. Kosten rund 300.000 Euro und geöffnet täglich von 10 bis 20 Uhr, Eintritt 3 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder und Jugendliche. Also ich finde, wer in der Nähe ist und Lust auf eine mal etwas andere Abkühlung hat, die Sommeroase steht bereit. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Gib mir gerne Feedback zur Folge und erzähl mir, welche Themen dich brennend interessieren. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Walkschen Landeszeitung erscheinen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Da beginnen übrigens die Ferien und wir haben 6 Folgen vor uns, 6 Sonderfolgen, 2x3 Folgen zur Geschichte von Waldeck. Mega spannend. Ich verrate noch nicht, um was es geht, aber sei gespannt. Bis dahin, dein Dennis Schmidt.